Wenn wir heute ein Buch in die Hand nehmen oder wenn wir einen Film schauen, dann werden wir immer in die Geschichte, um die es geht, werden wir mit hineingenommen. Wir lernen die Protagonisten kennen. In den Filmen, da wird extra noch eine Szene eingebaut, so, wo so der Charakter sichtbar wird, dass man merkt, wie die Leute ticken. In dem Buch auch immer noch so ein Kapitel, damit man das versteht, damit uns diese Menschen in den Büchern, in den Filmen nahe kommen. In der Bibel ist das anders. Die Bibel stammt aus einer ganz anderen Zeit. Die Bibel ist in ihrem Text ganz knapp und konzentriert. Und darum ist sie manchmal für uns auch halt nicht so einfach zu verstehen. Und was wir heute so in den Büchern lesen oder in Filmen sehen, so die Geschichten, das war damals eine Sache der mündlichen Überlieferung. In der schriftlichen Überlieferung, da finden wir das, was für uns so Geschichten so spannend macht, wo wir uns so wiederfinden, das finden wir eher so zwischen den Zeilen. So Emotionen und verborgene Zusammenhänge, den Charakter der Menschen. Und das macht es für uns nicht immer so ganz leicht, in die biblischen Texte hineinzufinden. Außerdem wissen wir immer schon, wie es vorher ausgeht. Das ist ja auch so eine Sache. Aber die ersten Jünger, das sind Menschen wie du und ich. Mit den gleichen Träumen, mit den gleichen Plänen, Hoffnungen und Enttäuschungen. Und ich habe es schon angedeutet, das ist nicht einfach für die Jünger nach Himmelfahrt, nachdem sie wissen, dass Jesus nicht mehr bei ihnen sein wird. Und die Zeit kurz vor dem Tod Jesu ist für die Jünger auch nicht einfach. Für sie bricht am Karfreitag eine Welt zusammen. Die wissen ja nicht, dass Ostern kommt. Also sie könnten es wissen, aber die verstehen das nicht. Jesus, der versucht sie so gut es geht, darauf vorzubereiten. Im Johannesevangelium, da sind die Abschiedsreden überliefert von Jesus. Worte, an die sich dann die Jünger nach der Himmelfahrt dran erinnert haben. Und immer wenn es schwierig würde, auch noch nach Pfingsten, dann kamen ihnen diese Worte wieder in den Sinn. Und das ist bis heute so. Und wir erleben das auch so, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Gute Zeiten. Ende 23 haben wir noch unser 120-jähriges Jubiläum feiern können. Und ich bin sehr dankbar, dass das möglich war. Es war ein wunderbares Wochenende, in dem wir voller Optimismus in die Zukunft geschaut haben. Seitdem haben sich allerdings Menschen von uns verabschiedet, von denen wir dachten, dass sie diejenigen wären, die nun Verantwortung übernehmen würden. Nicht so gute Zeiten. Und wir stehen vor der Schwierigkeit, ein unserer Gemeindegröße angemessenes Gemeindeleben zu finden, zu leben. Eins, das uns nicht überfordert, neben all den Schwierigkeiten, die wir mit uns selbst haben. Und dennoch nebenbei, in Anführungszeichen, zu versuchen, den Glauben als Nachfolgerin und Nachfolger Jesu zu erleben. Als ganze Gemeinde und jeder persönlich in seinem Alltag. Und vor diesem Hintergrund dürfen wir uns den Predigttext von heute zusprechen lassen. Aus den Abschiedsreden Jesu kurz vor seinem Tod, mit denen er die Jünger auf sie zukommenden schwierigen Zeiten vorbereiten will. Und ich lese Johannes 14, die Verse 1 bis 6. Jesus sagt dort: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg dahin wisst ihr. Spricht sie ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Manchmal ist es ja so, manchmal trauen sich Menschen nicht, ihre Unsicherheit einzugestehen. Es ist gut, dass der Jünger Thomas hier nachfragt und so die Worte Jesu in einen Kontext stellt, der es für uns einfacher macht, die Worte Jesu für unseren Alltag anzunehmen. Der Zuspruch Jesu, der richtet sich an verunsicherte Jünger, die das, was um sie herum geschieht, nicht richtig einordnen können, Jünger, die überfordert sind. Er weiß auch, was wir heute alles nicht richtig einordnen können. Er weiß auch, wo wir überfordert sind. Darum dürfen wir seine Worte am Anfang des Textes auch für uns annehmen. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Jesus fordert uns damit, so wie die Jünger auf, die Welt mit anderen Augen wahrzunehmen. Nämlich nicht aus unserer Sicht, sondern aus der Sicht Gottes. Natürlich, aus menschlicher Sicht ist die Verunsicherung vollkommen nachvollziehbar. Das sind die Andeutungen und Ankündigungen Jesu in Hinsicht auf die Notwendigkeit seines Leidens und seines Sterbens. Das können die Jünger ja nicht einordnen. Der Verrat von Judas, der hängt in der Luft. Die Jünger wissen um die Gefahr, in der Jesus steht, und die machen sich Sorgen um Jesus. Jesus sagt ihnen, schaut nicht auf das, was euch Sorgen macht. Schaut auf mich und das, was ich tue. Am Anfang steht die große Zusage, euer Herz erschrecke nicht. Das, was Jesus vollbringt, ist in der Lage, alles das, was uns Sorgen, Angst und Not macht, zu neutralisieren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Darum geht es. Das, was uns bewegt, unseren Glauben entgegenzusetzen. Unser Glauben, der heißt ja nicht, dass wir die Realität ausblenden oder dass wir sie schönreden. Dass wir sagen, es ist alles gut, wenn nicht alles gut ist. Sondern Glauben heißt darauf zu vertrauen, dass das letzte Wort nicht in Berlin, Washington, Moskau oder auch in Peking gesprochen wird, sondern dass das letzte Wort von unserem Herrn Jesus selbst gesprochen wird. Das ist ja oft die Intention der Menschen, die die Macht innehaben oder die sie innehaben wollen, dass sie uns einschüchtern, Druck ausüben, Drohkulissen als Zwang zur Notwendigkeit aufbauen. Ja, es gibt schon Situationen, die wirklich eine Reaktion notwendig machen, die zum Handeln zwingen. Aber wir brauchen keine Angst zu haben, wenn wir glauben, weil Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Das ist ungefähr so, wie wenn du 10 Millionen Euro auf deinem Konto hast, schwer vorstellbar, schon klar, und wenn dann dein Job von Arbeitslosigkeit bedroht ist. Das macht die Situation an sich jetzt nicht schöner, aber du weißt, dass du dir dann keine Sorgen um deine Existenz machen musst. Du kannst darauf vertrauen, dass wenn es dann tatsächlich so weit kommt, du alle Zeit der Welt hast, dich auf die neue Realität einzustellen. Jesus hat für uns vorgesorgt. Wir sind nicht alleine, sondern er ist bei uns durch seinen Heiligen Geist und daran dürfen wir glauben. Und er verspricht uns eine Perspektive über unseren Tod hinaus. Also über den Tod, das heißt, dass die größte Angst, die größte Sorge in unserem Leben uns keine Angst mehr machen muss. Und wenn Jesus sich um die größte Sorge unseres Lebens, die größte Angst unseres Lebens gekümmert hat, dann relativiert auch das all unsere anderen Sorgen und Ängste. Wenn Jesus durch seinen Tod am Kreuz den größten Brocken aus dem Weg geräumt hat, dann ist er auch der Experte für all unsere anderen Probleme. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, sagt er. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Wir müssen keine Angst vor der Bilanz unseres Lebens haben. Keine Angst angesichts der Situation, in denen wir versagt haben. Keine Angst angesichts der Herausforderungen, in denen wir nicht standgehalten haben. Keine Angst vor einem unbarmherzigen Richter unseres Lebens. Das sind ja meistens wir sind ja immer selbst die schärfsten Kritiker. Aber nicht wir richten uns, sondern wir wissen, wer uns richtet. Das Urteil über uns ist schon längst gesprochen, über unseren Versagen, über unsere Schuld, weil Jesus ist schon dafür gestorben. Er weiß es. Du musst dich nicht mehr sorgen, ob es ans Licht kommt oder nicht. Du musst nicht sorgen, was er dazu sagen wird, weil er weiß es und er liebt dich trotzdem. Dein Freund und Fürsprecher ist auch der Richter. Über dein Leben wird nicht ein unbarmherziger, neokonservativer Supreme Court zu Gericht setzen, sondern unser Freund, unser Bruder, Herr und Erlöser Jesus Christus, der für uns schon eine neue Heimat bereitet hat, unsere wahre Heimat. Also alles das, was wir hier auf dieser Erde an Wärme, an Verbundenheit und an Geborgenheit erleben, ist nur ein Abklatsch, ein müder Abglanz von dem, was auf uns wartet. Und Jesus wird auch derjenige sein, der am Ende dieser Zeit uns Menschen zeigen wird, wie er sich das vorstellt. Diese Welt wird nicht einfach so untergehen, sondern am Ende wird es schön werden. Am Ende wird die Menschheit ein Leben in Harmonie, Fairness und Ausgewogenheit leben. Eine Welt, die von Liebe regiert wird. Dafür wird Jesus persönlich sorgen. Und dafür kommt er auf diese Welt zurück. Er wird alle diejenigen, die für Unterdrückung, Bosheit, Rücksichtslosigkeit und Enttäuschung die Verantwortung tragen, zur Rechenschaft ziehen. Er wird die Verantwortung selbst in die Hand nehmen und wird es gut machen. Auf uns wartet dann eine Zeit, in der wir nicht mehr glauben, sondern sehen werden, dass Jesus da ist. Er kommt wieder, bringt alles in Ordnung und wir leben in Gemeinschaft mit ihm. Er sagt, und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Das sind gute Nachrichten. Das ist sogar die gute Nachricht, eben das Evangelium. Aber für uns Menschen des 21. Jahrhunderts, ihr strahlt nicht so richtig, ist ja nachvollziehbar, weil für uns Menschen des 21. Jahrhunderts ist es schwer, diese Worte einfach so anzunehmen, weil diese gute Nachricht in der Vergangenheit missbraucht worden ist, von den Mächtigen als eine billige Vertröstung. Und das ist die Situation. Wir sehen die Zusagen Jesu genauso, wie wir in der Dämmerung den kommenden Sonnenaufgang sehen. Aber der Sonnenaufgang zieht sich so in die Länge, dass wir nicht merken, dass sich was verändert. Wir haben den Eindruck, die Zeit steht still oder vielleicht dreht sie sich sogar zurück. Denken, Mensch, wird es nicht immer dunkler wieder? Und so ist das, was Jesus uns hier zusagt, etwas, was unerreichbar bleibt, hinter dem Horizont, ohne jegliche Relevanz. Etwas, was vielleicht im Jenseits auf uns wartet, aber oft eben keine Bedeutung für den Alltag hat. Das nächste Bild, mach mal noch mal weiter, genau. Und darum ist es so wertvoll, dass der Jünger Thomas hier nachfragt und so zum einen die Verunsicherung der Jünger greifbar macht und zum Antwort und dann auch zum anderen die Antwort Jesu möglich macht. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also damit bekräftigt Jesus, das, was unser Herz höher schlagen lässt, ist bei ihm zu finden. Also die Wahrheit und das Leben. Wir erleben das doch so oft, dass wir vom Leben beschenkt werden, wenn wir durch eine schöne Natur, durch eine schöne Landschaft beschenkt werden. Die Schönheit der Jahreszeiten, eine weiße Winterlandschaft werden wir bald wieder haben. Die blühenden Bäume im Frühjahr, die angenehme Wärme des Sommers oder jetzt derzeit die Schönheit der sich bunt färbenden Blätter. Ja, wir haben ja diesen Ginkgo vor unserer Gemeinde. Wunderschön, wie gelb der ist. Oder auch, wenn wir menschliche Gemeinschaft erleben. In Gesprächen, in gemeinsamen Mahlzeiten, in der gemeinsamen Aktion, in Freundschaften, in Beziehungen. Inspirierende Darbietung voller Humor, Weisheit, gemeinsames Singen. Gutes Essen, das gute Erinnerungen hochkommen lässt, der Geschmack der Kindheit und Jugend. Wunderschöne, angenehm zu tragende, gut sitzende Kleidung, das ist Leben. Und Jesus sagt, ich bin das Leben. All das ist nur der Abglanz von dem, was ich bin. Und er ist die Wahrheit, das ist doch auch ein Grundbedürfnis von uns. Wenn es jemand endlich mal ausspricht, was man vorher immer nur sich im Stillen gedacht hat. Und das können wir heute auch nochmal umso mehr wertschätzen, weil wir heute erleben, wie Menschen mit der Lüge durchzukommen scheinen. Wir erleben das in der Öffentlichkeit, dass Leute lügen und alle wissen, es ist nicht die Wahrheit. Aber es hat keinerlei Relevanz, dass es nicht die Wahrheit ist, weil die Leute, die lügen, eben die sind, die die Macht haben. Ist es nicht ein toller Augenblick in dem Märchen von des Kaisers neuen Kleidern? Wie befreiend ist diese Situation, als das Kind sagt, der Kaiser hat ja gar nichts an? Gibt es nicht Situationen in deinem Leben, auf die du zurückschaust und wissen willst, ja, was ist da eigentlich passiert? Was ist die Wahrheit? Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Unsere Sehnsucht nach Wahrheit und Offenheit, die wird gestillt werden. Und er kommt zu uns. Er ist der Weg. Und das ist so etwas, was alle unsere Denkart umkehrt. Nicht wir müssen den Weg zu Gott gehen. Das ist ja gerade das, was wir nicht können, was wir nicht schaffen. Er kommt zu uns, er ist zu uns gekommen, er ist für uns gestorben. Er hat den Tod besiegt, er ist auferstanden. Und er kommt immer wieder zu uns durch den Heiligen Geist und er wird zu uns kommen. Mit der gleichen Sicherheit, mit der die Nacht zu Ende gehen wird und der Tag anbricht. Mit der gleichen Sicherheit, mit der die Dämmerung sich in den helllichten Tag verwandeln wird. Er kommt und greift ein und bringt das in Ordnung, was wir nicht schaffen, was uns zu groß ist. Und die gute Nachricht in diesem Zusammenhang ist, weil Jesus zu uns gekommen ist und weil er immer wieder zu uns kommt, weil er einmal am Ende wiederkommen wird und alles in Ordnung bringt, weil er der Weg ist, gibt es auch für uns einen Weg. In jeder Situation. Wie oft haben wir den Eindruck, dass das nicht so ist? Wie oft leiden wir unter dem Zwang der Notwendigkeit? Wie oft weißt du nicht, was du machen sollst? Aber obwohl Jesus zu uns gekommen ist, aber weil er da ist, weil er uns erlöst hat, weil er dich einlädt, dein Herr zu sein, weil er dich einlädt, die Verantwortung zu übernehmen, ist damit die Zusage verbunden, dass egal vor welcher Herausforderung du stehst, er dir den nächsten Schritt im Leben zeigen wird. Egal wie aussichtslos die Lage auch sein mag. Und das ist dann der Weg der Gerechten, von dem im Psalm 1 die Rede ist, den wir in der Schriftlesung vor dem Lobpreis hatten. Der Weg, der nicht vergeht. Das erleben wir manchmal im Großen, dass Gott auf dramatische Weise eingreift. Ich möchte jetzt nicht von dem Mauerfall erzählen, habe ich ja schon oft genug gemacht. Das haben die Israeliten auch so erlebt. Ungefähr so wie hier auf dem Bild sah das aus, als sie am Ufer des Schilfmeeres standen. Und Gott war in der Lage, das Schilfmeer zu teilen, sodass sie hindurchgehen konnten. Eben befanden sie sich noch in einer ausweglosen Lage. Vor sich hatten sie das Meer und hinter sich das Heer des Pharao. Dann tut sich ein Weg auf, den sie gehen können und der zugleich das feindliche Heer vernichtet. Ja, die Geschichte kennen wir, aber wir kennen auch aus unserem Leben Situationen, in denen das Wunder ausgeblieben ist und unsere Erwartungen enttäuscht worden sind. Und darum möchte ich hier nochmal eine andere Geschichte aus der Bibel einbringen. Auch eine Wundergeschichte aus der Bibel. Und um das für uns runterzubrechen, fange ich mit einem Witz an. Vielleicht kennt ihr ihn. Ein Pfingstler, ein Baptist und ein Methodist sitzen in einem Boot auf dem See Genezareth und angeln. Dem Pfingstler gehen die Würmer aus. Er sagt, ich gehe und hole mir Nachschub. Er steigt aus dem Boot, geht über das Wasser zum Ufer, holt sich eine neue Dose Würmer, geht wieder über den See zurück an Bord. Eine Stunde später sagt der Baptist, sorry Jungs, ich muss mal aufs Klo. Steigt aus dem Boot, geht über das Wasser zurück zum Ufer, geht in das öffentliche WC, was dort steht, geht über den See wieder zurück ins Boot. Der Methodist ist begeistert. Der See, das Wunder. Und bevor die anderen irgendetwas machen können, springt er über die Reling aus dem Boot und geht unter. Keiner sagt was. Dann der Baptist zum Pfingstler, wir hätten ihm sagen sollen, wo die Steine liegen. Der Pfingstler schaut den Baptisten ganz irritiert an. Welche Steine? Also es ist ein Witz, ist schon klar. Und so richtig passt die Geschichte ja auch nichts zu dem Bild. Also als Jesus und Petrus auf dem Wasser gehen, herrscht Sturm, ne? Und das ist nicht so schön ruhig. Und es ist ja auch kein Wunder, wenn man über das Wasser laufen kann, wenn man weiß, wo die Steine liegen. Und dabei übersehen wir dabei, dass es auch schon ein Wunder ist, wenn es überhaupt Steine gibt, die einen den Weg über das Wasser zeigen. Also, wenn Jesus uns einen Weg geebnet und gebahnt hat für unser Leben, der uns über jedes noch so große Hindernis führen wird, dann sehen wir nicht den ganzen Weg. Dann sehen wir immer nur den nächsten Schritt. Und wenn wir das jetzt mal hier auf dieses Bild runterbrechen, also dann sind es hier sozusagen so, die Steine, die sind da. Wir können sie nicht sehen, weil sie so ganz dicht unter der Oberfläche sind. Aber die sind da. Wir sehen sie, wie gesagt, wenn wir nah genug dran sind. Am Strand irgendwo, da steht das Kreuz. Es steht dort, wo Jesus unsere Schuld in die tiefste Tiefe des Meeres gelegt hat. Und darum geht es, den ersten Schritt zu machen. Darauf zu vertrauen, da ist etwas, was uns trägt. Und wenn du auf diesen ersten Stein gehst, dann wirst du auch den nächsten Stein sehen. Und dann werden wir irgendwann erleben, unser Herr, der kommt uns entgegen. Ja, jetzt ist es ja so recht dramatisch, ne? So der Weg mit den Steinen, das kommt in dem Witz ja raus, dass man da auch ganz leicht daneben treten kann. Und damit andere Menschen dann auch diesen Weg gehen kann, siehst du am Strand allerlei Treibholz und ja, irgendwelche Dinge, irgendwelche Sachen, die da angespült worden sind, und das kannst du jetzt auf die Steine legen. Das kannst du auf die Steine legen und kannst so einen Weg gehen und einen Weg legen, auf dem du trockenen Fußes immer weiter Richtung Horizont gehen kannst. Das nächste Bild. Und es sieht dann vielleicht so aus. Also nicht allzu vertrauenserweckend. Ja? Das ist immer so die Frage. Das ist so kein Steg nach deutscher Norm. Ja? So mit sicheren Abständen und so weiter. Ja? Da sind auch so ein paar Lücken zwischen. Ja? Aber es ist ein Weg, den man gehen kann. Und ein Weg da, wo vorher keiner war. Und so ist es auch oft so. Wir haben in unserem Leben oft nur irgendwelche Bruchstücke. Irgendwelche Sachen, die irgendwie da noch so rumliegen. Noch von irgendwelchen Burgen, die wir mal gebaut haben. Oder irgendwie was, was so als Treibgut unseres Lebens angeströmt worden ist. In dem Zusammenhang nochmal hier das Thema Strand. So ist ja nächsten Samstag auch Thema. Kleiner Werbeblock zwischendrin. Geht dahin. Ja, aber das ist das. Das, was die Bruchstücke unseres Lebens auf dem Weg, den Jesus ebnet, die zeigen uns einen Weg, den wir gehen können. Das ist das, was uns immer wieder Hoffnung gibt, dass wir, wenn wir es wirklich wagen, sozusagen auf das Wasser zu gehen, das muss gar nicht so sein, es muss gar nicht dieser Glaube so gefordert sein, so in dem Sturm rauszugehen. Das passiert ja auch nur wirklich ein einziges Mal. Das ist ja nicht so, dass die Jünger sich hier nach der Auferstehung immer einmal in der Woche am See getroffen haben, um über das Wasser zu gehen. Es ist ja ein Wunder, geschieht ja nie um der Wunder willen. Aber die Zusage, dass Jesus der Weg ist, dass er auch für uns einen Weg hat, das gilt für jede Situation unseres Lebens. Und das ist jetzt hier mal so ein Bild, ich habe das mal so versucht, so runterzubrechen. Und das erwünsche ich mir für uns, dass dieses Bild so ein bisschen mit uns geht, dass wir uns immer wieder raustrauen, den nächsten Schritt zu gehen. Vielleicht werden wir auch mal nass, aber wenn der Steg da ist, dann können wir uns auch immer festhalten. Und wenn andere auch auf diesem Steg gehen, dann können die uns ja halten und werden uns immer wieder zurück auf, ja, vielleicht nicht unbedingt festen Boden, aber auf die Konstruktion ziehen. Und irgendwann werden wir merken, ja, wir kommen da doch nie an, irgendwann kommt uns unser Herr entgegen. Und darauf freue ich mich. Amen.